Ein spannender Text aus dem Markus-Evangelium. Und ich möchte den zusammen mit Ihnen besonders zunächst einmal den zweiten Teil anschauen. Der mit dem Vers 13 beginnt. Ich glaube, diese beiden Berichte, dass sie sehr bewusst auch hintereinander stehen, weil sie eine gemeinsame Botschaft verkünden. Und wir wollen aber heute Morgen uns besonders diesem Text hier zuwenden, diesen Versen 13 bis 17. Und Sie sehen da grüne Markierungen, einfach um Sie aufmerksam zu machen auf einzelne Textpassagen, die man vielleicht manchmal übersieht, wenn man so einen Text hört oder überhört. Und zwar zunächst einmal, Jesus geht hinaus an den See. Und hier wird berichtet, dass die Menschenmenge ihm hinterherkommt und dass er sie lehrt. Und wenn Sie das so hören, dann denken Sie vielleicht, naja, der hat das beabsichtigt, sozusagen sich einen guten Platz auszusuchen, wo viele Leute irgendwie Platz fanden und er sie lehren konnte. Und wenn wir das in den Zusammenhängen der biblischen Berichte sehen, dann scheint es eher so, dass Jesus immer wieder vor wichtigen Berufungen und wichtigen Schritten in seinem Dienst, dass er die Einsamkeit suchte. Und die Art, wie das hier berichtet wird, deutet darauf hin, wir wissen das nicht ganz sicher, aber deutet darauf hin, dass Jesus hinaus in die Einsamkeit will, an den See, hinaus aus der Stadt. In der Stadt hatte er die ganzen Menschen um sich herum. Und hier bedrängten sie ihn, dass er ihnen sie lehrte, dass er aber auch ihnen half, sie heilte. Und Jesus zog sich, wie wir das auch beim letzten Mal gesehen haben in den Texten aus Kapitel 1, zog sich immer wieder zurück, weil er die Kraft aus der Verbindung mit seinem Vater im Himmel brauchte. Und ganz bewusst nahm er da Abstand und sagte Nein, damit er an anderer Stelle wieder Ja zu Menschen sagen konnte und ihnen dienen konnte, ihnen zuhören konnte und sie lehren konnte. Aber wie das auch schon in Kapitel 1 sich andeutet, immer Jesus versucht sozusagen die Einsamkeit auch immer wieder mühsam sich zu erkämpfen, die Einsamkeit und die Verbindung mit seinem Vater zu erkämpfen. Und die Leute sind so hinter ihm her, sie merken, dass da jemand ist, der ihren Hunger, auch ihren inneren Hunger, den Hunger ihrer Seele stillen kann, dass sie unbedingt zu ihm wollen. Und das heißt, sie laufen ihm hinterher und er hat oft entgegen seiner Pläne dann eine ganze Menschenmenge um sich herum. Und so ist das hier, meine ich, auch. Die ganze Menschenmenge kommt zu ihm, folgt ihm und dort lehrt er sie. Dass Jesus die Menschen nicht nur beschenkt hat mit Heilung und beschenkt hat damit, dass sie von ihren Sünden frei wurden und dass er sie beschenkt hat damit, dass sie frei wurden von Dämonen. Da ist es ganz wichtig zu bemerken, dass er die Menschen lehrt, dass er ihnen etwas über das Reich Gottes vermittelt, dass er ihnen ins Herz und in die Sinne schreibt, was Gott vom Menschen möchte und wie sehr Gott den Menschen liebt. Und mir ist das wichtig, dass das als Hintergrund für diese Begebenheit, die sich jetzt mit Levi zuträgt, und mit diesen Pharisäern, also den frommen Leuten der damaligen Zeit, das ist ganz wichtig, das als Hintergrund zu wissen. Jesus lehrt die Menschen und er verkündet das Reich Gottes und unterrichtet sie. Und nun geht er weiter und er kommt an das Zollhaus und sieht dort jemand sitzen, Levi, einen Zöllner, einen Zolleinnehmer. Markus, der das Evangelium, also diesen Bericht schreibt, der muss das nicht weiter erklären. Das war seinen Augen und Ohrenzeugen noch völlig klar, was das bedeutete. Ein Zolleinnehmer, das war ein Typ, mit dem man normalerweise nichts zu tun haben wollte. Wenn jemand den Beruf des Zolleinnehmers annahm, dann wurde er aus der Gemeinschaft der Gemeinde ausgeschlossen. Das heißt, es wäre so, wie wenn Sie einen Beruf wählen, der in unseren also ein No-Go sozusagen in unserer Gemeinde ist und dann werden sie halt rausgeschmissen. So ungefähr war das. Auf der Ebene muss man sich das vorstellen, ein Zolleinnehmer, es konnte ihm passieren, dass seine Ehe für null und nichtig erklärt wurde und so weiter, weil er jemand war, der unmoralisch handelte, aus Sicht der damalig religiösen, der Frommen, war es der klassische Fall eines Menschen, der nicht tut, was Gott gefällt. und von dem man sich zu entfernen hat. Und nun war es ja schon so, dass Jesus zwei Jünger mindestens berufen hatte, also zwei Menschen, und die waren von Beruf Fischer. Na gut, haben die Leute in seiner Umgebung gedacht, Fischer zu berufen ist zwar, also ist auch nicht besonders helle, weil Fischer, das waren ja auch ungebildete Leute. Also die hatten in der Regel keine vernünftige Schulbildung, die kannten sich halt mit Fisch aus und mit dem See Tiberias und so, aber nun mal ehrlich, die als Schüler, das war bestimmt nicht der Traum. Und deshalb wählte man normalerweise andere. Aber gut, die Volksmenge hat vielleicht gedacht, gut, Jesus ist ein bisschen ungewöhnlich. Und dann mag er meinetwegen Fischer zu seinen Schülern machen, soll uns ja recht sein, er muss sie ja unterrichten, nicht wir. Und jetzt beruft er ausgerechnet einen Zolleinnehmer. Und ich glaube, dass selbst die Leute, die ihm schon nachfolgten, in dem Moment eine Gänsehaut hatten, dass denen ganz unwohl würde. Dass die gedacht haben, also irgendwie, irgendwas läuft hier verkehrt. Also entweder hat Jesus einen schlechten Geschmack, oder es soll ein Witz sein, oder sowas. Das kann doch nicht wahr sein, dass er diesen Mann hier, der sich bereichert auf Kosten der armen Leute, selbst der Fischer übrigens. Also denen konnte passieren, die hatten einen schönen Fang gemacht, und dann kommen sie an die Kreuzung, kurz vor Kapernaum, und dann sitzt da Levi mit seinem dicken Bauch, weil er gut gefrühstückt hat, und sagt, aha, guter Fang gemacht, schön, freut mich, 10%. Ja, so ließ sich leben und so ließ man sich hassen. Mir ist wichtig, dass wir schauen danach, wie Jesus die Menschen sieht. Und das ist unser erster, klick bitte noch eins weiter. Genau. Ich möchte zunächst mal mit euch zusammen anschauen, wie Jesus die Menschen sieht. Und mir ist das ganz wichtig, mit welchen Augen Jesus die Menschen sieht, wenn wir schauen, wie er auf diesen Gelähmten schaut und genauso wie er Levi sieht und auch wie er das kommentiert später. Er sieht etwas scheinbar ganz anderes als die Menschen in seiner Umgebung. Die Menschen in seiner Umgebung, die sahen einen profitgierigen Menschen. Jesus scheint etwas anderes zu sehen. Er scheint einen Menschen zu sehen, der geschaffen ist, um Gottes Herrlichkeit darzustellen. Für die Frommen seiner Zeit war Levi jemand, den man abschreiben musste. Ein Verlorener. Ein Sünder, wie es schlimmer nicht ging. Für Jesus ist es ein Mensch, den er zu seinem Nachfolger machen will und der sich im Verlauf seines Lebens jetzt noch einmal, der sozusagen an dieser Stelle noch einmal völlig neu starten kann. Für die Leute seiner Zeit war Levi jemand, ein Aussätziger fast, ein Kranker, jemand, der nicht ganz richtig im Kopf ist bei dem, was er tut. Und für Jesus ist es jemand, der gesund werden kann. Für die Leute seiner Zeit ist es ein Ungerechter. Ein Mensch, der die Wertmaßstäbe völlig aus dem Ruder, bei dem die Wertmaßstäbe völlig aus dem Ruder gelaufen sind. Und bei Jesus sieht einen Menschen, der gerecht wird. Die Menschen in seiner Umgebung sahen jemand, der es nicht wert ist, eine Familie zu haben. Und Jesus sieht in diesem Menschen ein zukünftiges Kind Gottes. Und das ist ein riesengroßer Unterschied. Und ich frage mich, mit welchen Vorurteilen du so durch deinen Alltag gehst, mit welchen Vorurteilen ich durch meinen Alltag gehe, wo ich ganz schnell, wenn ich Menschen irgendwo begegne, meine, ich hätte schon das durchschaut, wie ein Mensch ist. Und vielleicht kennt ihr das, dann geht eine Schublade auf, man hat dann so direkt so bestimmte Kriterien, wo man so denkt, der ist sympathisch oder der ist unsympathisch. Den Schülern unter euch ist es so gegangen, als ihr jetzt neue Lehrer bekommen habt. Ja, also ich erlebe das ja zu Hause, wie schnell ein Lehrer sozusagen schon irgendwie ein bestimmtes Werturteil weg hat bei Schülern. Und wie sehr wir darauf achten müssen, nicht sofort ins gleiche Horn zu stoßen, sondern zu warten, bis man einen Menschen kennenlernt. Es gibt nicht nur Vorteile gegenüber anderen Menschen, es gibt auch Vorteile in Bezug auf die eigene Person. Das erlebe ich vor allen Dingen bei jungen Menschen, aber es zieht sich manchmal auch, wenn das nicht gesundet, wenn das nicht heil wird, dann kann das auch sich lange durchs Leben ziehen. Dass Menschen von sich selber ein ganz schräges Bild haben. Dass sie sich selber sozusagen als jemand sehen, der halt nichts kann oder als ein Versager. Und manche Menschen sagen das ja auch. Sie drücken das ja auch aus. Und sie wollen dann zwar, dass man das Gegenteil sagt, aber sie bleiben auch gern bei ihrer Meinung. Ich kann halt nichts. Mit mir ist sozusagen nichts anzufangen. Ich bin dazu nicht in der Lage und Ähnliches. Und ich möchte Ihnen dazu eine Geschichte vorlesen, die für mich das ganz deutlich macht, wie Gott uns sieht und wie wir Menschen sehen können. Es ist eine Geschichte aus Brasilien, aus Sao Paulo. Sie ist wahr, sie ist aufgeschrieben von Johannes Clement, einem Missionar der Allianz Mission. Langsam richtete Paulo sich auf. In seinen Armen hielt er einen Mann. Wie ein Haufen Lumpen hatte der am Straßenrand gelegen, die Hand noch krampfhaft um die leere Schnapsflasche geklammert. Ich wäre weitergegangen, wäre über die mageren, im Dreck erstarrten und von Krätze befallenen Beine gestiegen. Viele lagen hier herum. Paulo hatte sich heruntergebeugt und das Gesicht des Mannes aus dem Erbrochenen gedreht. Wie alt mochte dieser sein? Schwer zu sagen. Paulo zog ein Taschentuch heraus und wischte ihm das Gesicht ab. Er hob ihn hoch. Wie ein Haufen Elend lag er in seinen Armen. Leise stöhnte er auf. Er blinzelte leicht und dann öffnete er die Augen und starrte Paulo ins Gesicht. Eine Wolke beißenden Gestanks stieg mir in meine Nase. Ich wollte mich wegdrehen. Da sah ich das Gesicht von Paulo. Tränen liefen durch seinen Dreitagebart. Geschaffen, um Gottes Herrlichkeit darzustellen, flüsterte er. Und dann mit lauterer Stimme, komm Chico, wach auf, es ist Zeit, ein Bad zu nehmen. Es war auf der Straße der Protestanten im Stadtteil des Lichts, in der Stadt, welche ihren Namen dem berühmtesten aller christlichen Missionare verdankt, São Paulo, Brasilien. Einige Tage vorher hatte ich über das Bild Gottes im Menschen unterrichtet. Nun bekam ich eine Lektion in praktische Theologie. Geschaffen, um Gottes Herrlichkeit darzustellen. Das ist deine Berufung. Das ist das, wie Gott auf dein Leben schaut. Du bist geschaffen, um Gottes Herrlichkeit wiederzuspiegeln, zum Ebenbild Gottes bist du geschaffen. Das ist deine Berufung. Und schauen wir uns einmal den Konflikt mit den Schriftgelehrten seiner Zeit an, mit den Pharisäern. Und genau, das ist super. Du denkst super mit, Rainer. Vielleicht noch eine Folie davor, dass wir noch dieses kurz sehen. Wir haben in dem Vers 15, sehen wir, dass Levi eine Party gibt. Also er ist von Jesus berufen worden in die Nachfolge und das Erste, was er macht, er gibt eine Party. Das finde ich übrigens eine gute Anregung, ja? Wenn jemand zum Glauben kommt, eine Party zu feiern, das ist sehr schön. Und so macht er das und vor allen Dingen achten Sie auf die Gästeliste. Also er lädt seine Kollegen ein, er lädt Jesus und seine Jünger ein und dazu noch allerhand andere Leute, die als Sünder galten. Also das heißt, da sind nicht wieder die gleichen gemeint, also nicht die Zolleinnehmer, sondern es waren andere Leute aus der Stadt. Sie kennen das ja, wenn jemand aus der Gesellschaft an irgendeiner Stelle an den Rand gedrückt wird, dann wird natürlich er am stärksten auch Kontakt haben mit anderen Menschen, die auch am Rand der Gesellschaft sind. Und so war das auch bei Levi. Er war zwar reich, aber ausgestoßen aus der normalen Gesellschaft. Und er feiert jetzt eine schöne, große Party. Es sind viele zu eingeladen. Und jetzt gucken wir eins weiter. Die Menschen, die als fromm galten. Also ich sage jetzt mal so ganz grob, das waren so Leute wie wir. Das waren die Frommen. Das waren die Leute mit dem Fisch auf dem Auto. Also mit dem Fischaufkleber meine ich natürlich. Das waren die Leute, die was auf sich hielten. Und die Gesetze Gottes kannten. Und wir haben ja, Sie kennen vielleicht Pharisäer auch als Getränk, dann haben wir, da hat man so den Eindruck, das ist so ein Sinnbild für Heuchelei. Aber zunächst mal müssen wir sehen, das waren Leute, die meinten das sehr, sehr ernst im Glauben. Das waren also nicht alles irgendwie verbogene Typen oder so, sondern das waren Menschen, denen war es wichtig, Gott zu gehorchen. Und es war ihnen wichtig, das Wort Gottes zu beachten. Und wenn wir hier sehen, wie sie reagieren, sie sagen also, Jesus, beim besten Willen, das geht nicht. Du kannst nicht mit diesen Leuten zusammen essen. Und das hat seine Bewandtnis. Also zum einen erfahren wir aus diesem Zitat, erfahren wir, sie hielten Jesus für einen der ihren. Jesus war auch einer von ihnen. Es war auch einer, von dem sie gemerkt hatten, der redet von Gott. Der ist in der Synagoge am Sabbat. Der lehrt, der liest in der Synagoge. Der versucht, Gottes Wort auszulegen für die Menschen. Also ist einer von uns. Ein Schriftgelehrter. Einer, der lehrt. Und der das, was er lehrt, auch lebt. Sie hatten die gleiche Theologie. Die Pharisäer und Jesus unterschieden sich in ihrer Theologie kaum. Jesus hätte mit ihnen zusammen den Psalm 1 zitiert und gesagt, es ist nicht gut, wenn du da sitzt, wo die Spötter sitzen. Aber Jesus schien das anders zu verstehen. Jesus schien darunter nicht zu verstehen, dass man sozusagen 10 Meter Abstand hält von Menschen, die in ihrem Leben Mist gebaut haben oder Fehlentscheidungen aufgesessen sind. Sondern Jesus scheint bei der gleichen Theologie, denn ihm ging es ja genauso darum, dass wir Gottes Willen tun und dass wir dem Wort Gottes trauen und auf das Wort Gottes setzen. Also, es war die gleiche Theologie, die gleiche Erkenntnis mit einem völlig anderen Ergebnis. Und ich sage dazu, hier kannst du atmen. Wir können das mal, genau, die Freudigbotschaft Jesu heißt, hier kannst du atmen. Jesus, bei der gleichen Überzeugung, sagt, dass ihr macht einen ganz entscheidenden Fehler in eurer Frömmigkeit. Ihr habt eine Erkenntnis für euch gewonnen, ihr habt etwas gelernt vom Wort Gottes. Und dann habt ihr Angst davor, dass ihr etwas falsch macht und darum baut ihr um das Gesetz noch weitere Zäune. Gott hat euch gesagt, ihr sollt am Sabbat ruhen. Und ihr macht daraus, am Sabbat darf man keinerlei Tätigkeit tun. Ihr macht daraus, am besten hält man von jeder Arbeit Abstand. Am besten schon noch, also es war ja so, dass mit Beginn des Freitagsabends der Sabbat seinen Start hatte, einen Startpunkt. Und das hieß, ab diesem Zeitpunkt keine Arbeit mehr. Und die Pharisäer sagten, naja, sicher ist sicher, fangen wir schon mal ein bisschen vor der Dämmerung damit an. Ja? Also bloß nichts falsch machen. Da steckt Angst dahinter. Angst, dass Gott kleinkariert ist und dass Gott sozusagen gerade diese Sachen besonders wichtig nimmt und man nur wirklich fromm ist, wenn man 100%ig ist oder besser noch 120%ig. Diese Vorstellung steckt dahinter. Und dann sagten sie also, wir sollen nicht arbeiten, also am besten kein Werkzeug berühren. Ja, am besten es gar nicht angucken. Das könnte ja auch schon irgendwie von Gott getadelt werden. Also der Gedanke an Arbeit wird dann irgendwann als Sünde bezeichnet. Verstehen Sie, da werden Gräben drumherum gemacht. Und genauso dieses Leben als Heilige, wozu das auch das alte Volk Gottes aufgefordert wurde, ihr seid ein Volk, das Gott gewählt hat. Ihr seid besondere Menschen. Ihr seid dazu da, die Herrlichkeit Gottes wiederzuspiegeln. Ihr sollt ein reines Leben führen. Das haben sie damit verwechselt, dass sie ein abgesondertes Leben führen wollten. Sie haben gesagt, okay, am besten können wir das tun, indem wir sozusagen ganz hohe Zäune um uns herum machen. Und die Leute rausschmeißen und mit denen möglichst wenig Gemeinschaft haben, schon gar nicht auf eine Party mit denen gehen, die nicht so wie wir dem Wort Gottes folgen. Und wenn du so nett bist, noch einmal zurückzuklicken zu der Textfolie der zweiten. Womit kann man begründen, dass Jesus die gleiche Theologie hat? Schauen Sie mal, Vers 17. Jesus sagt, er antwortet auf diesen Einwurf der Pharisäer, die sich ja übrigens nicht an ihn wenden. Die wenden sich an die Jünger. Ja, das ist ja auch typisch. Leute haben nicht den Mut, sozusagen mit Jesus da selber drüber zu kämpfen oder zu reden, sich auseinanderzusetzen, sondern sie beißen sich sozusagen in Jüngern fest, die gerade mal ein paar Tage in der Nachfolge stehen. Ja, die werden dann sozusagen so angeknabbert. Und dann der Vers 17, da sehen wir, dass Jesus die Leute, mit denen er gerade auf der Party ist, als krank bezeichnet. Also wenn Sie das in Deutschland machen, dann können Sie vielleicht hinterher eine Anzeige kriegen, ja? Wenn Sie sozusagen andere Leute als krank beschimpfen, sagen wir dann. Jesus sagt, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, die Gerechten zu rufen, sondern die Sünder. Das bedeutet doch, ich meine, das war ein öffentlicher Raum, das war eine Party, die war so groß, dass die anderen Leute auch noch dazukommen konnten. Das war damals üblich, es war keine geschlossene Party. Das heißt, die Schriftgelehrten sind zumindest, vielleicht mit ein bisschen Abstand, aber zumindest so bis rangekommen ans Haus und haben sich das da angeschaut. Und das heißt, Jesus spricht das in der Öffentlichkeit. Und ich weiß jetzt nicht genau, ob sich die Partygäste wirklich gefreut haben über diesen Ausspruch. Denn sie wurden ja, wenn sie ein bisschen helle waren, und das kann man bei den Zolleinnehmern schon voraussetzen, dass sie helle waren, dann haben sie verstanden, der meint uns. Also wenn er hier von Kranken und von Ungerechten oder Sündern spricht, dann redet er ja von uns. Die gleiche Theologie, die gleiche Überzeugung, das gleiche Vertrauen in das Wort Gottes mit einem ganz anderen Ergebnis. Jesus sagt nicht, so, jetzt muss ich mich aber von euch irgendwie absondern und ich muss Abstand wahren. Sondern Jesus sagt, ich richte mein Reich genau mitten unter euch auf. Ich bin gekommen, um kranken Menschen Heilung zu geben und Sünder zu Gerechten zu machen. Verstoßene zu Kindern Gottes zu machen. Dafür bin ich gekommen. Merken Sie, wie man da wieder atmen kann? Wo die Kleinlichkeit und die Verbissenheit und die Gesetzlichkeit sozusagen aus den offenen Fenstern heraus muss und hier wieder geatmet werden kann, weil frische Luft hineinkommt, weil die Barmherzigkeit Gottes hier hindurchstrahlt und dies das ganze Jahr zu den Menschen, die eine verkorkste Vergangenheit haben, die Fehlentscheidungen getroffen haben, die in Sünde verstrickt sind und die vielleicht nicht besonders nett sind. Und alles atmet die Barmherzigkeit Gottes und die Liebe Gottes zu diesen Menschen. Und Jesus sitzt mit seinen Jüngern mitten dazwischen. Und er bringt ihnen jetzt gleich am Anfang ihres Dienstes die erste Lektion bei. Wir sind gesandt, um mitten in der Welt zu sein. Mitten unter Menschen, die Heilung brauchen. Und mitten unter Menschen, die Sünder sind. Und mitten unter Menschen, die Geliebte Gottes sind und die geschaffen sind, um die Herrlichkeit Gottes wiederzuspiegeln. Und deshalb, Jesus nimmt kein Blatt vor den Mund. Deshalb habe ich das am Anfang gesagt. Diese Szene, dieser Bericht ist eingebettet in die Lehre Jesu, ist eingebettet in den Ruf zur Nachfolge. Ich las von einer Frau, die in Scheidung lebt und die dann berichtete, wie sie das in der Gemeinde für sie ganz unangenehm war. Dass sie sozusagen nicht so genau wusste, wie werde ich hier jetzt noch weiter gesehen. Ich bin als Mensch gescheitert. Ich bin an meinen eigenen Idealen gescheitert. Ich bin an dem gescheitert, was ich auch Gott gegenüber versprochen habe. Und in diesem Prozess des Scheiterns beschreibt sie, dass sie sagte, ich habe mich an dieser Stelle in der Gemeinde unglaublich einsam gefühlt. Unter Menschen, die eine heilende Atmosphäre verbreiten sollten, da war irgendwie so viel Unsicherheit. Und auch viel Richten, so hat sie das beschrieben. Ich denke, dass wir an dieser Stelle von Jesus lernen können. Wir lernen von Jesus, liebevoll und barmherzig mit jedermann zu sein. Und wenn es der Mitchrist oder die Mitchristin ist, die uns persönlich vielleicht enttäuscht, von der wir sowas nicht erwartet hätten, wo wir gedacht hätten, die Person wäre ja schon reifer oder ähnliches. Und gleichzeitig möchte ich auch hier von Jesus lernen, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Wenn eine Gemeinschaft tragfähig ist, dann wünsche ich mir, dass in ihr Menschen genauso mit ihrem Scheitern, mit ihrem Unvermögen und mit ihrer Sünde ihren Platz haben. Und dass sie Barmherzigkeit und Liebe empfangen und atmen. Und dass sie trotzdem merken, das ist die Gemeinschaft meiner Geschwister und genauso wie ich in einer Familie auch ein offenes Wort riskieren kann, ohne dass derjenige denken muss, er ist jetzt nicht mehr willkommen oder nicht mehr geliebt. So wünsche ich mir auch die Gemeinschaft der Christen, die Gemeinschaft unserer Hauskreise, die Gemeinschaft unserer Gemeinde. Dass wenn Menschen in unserer Mitte scheitern, und das werden wir mit Sicherheit jeder auch selber erleben, dass wir scheitern. Vielleicht kriegen es nicht alle mit. Aber für die, wo wir es als Gemeinschaft mitbekommen, und da wünsche ich mir, dass wir eine Freiheit atmen miteinander und dass wir uns offen auch konfrontieren können und sagen können, das, was du jetzt gerade unternimmst und was du jetzt machst, das ist Mist. Aber ich werde dich begleiten und ich werde zu dir stehen, selbst wenn du in diesem Scheitern sozusagen noch eine ganze Weile brauchst, um da wieder rauszukommen. Und wenn du unsere Unterstützung und Liebe brauchst, dann werden wir dich unterstützen und lieben. Aber wir werden dir auch die Wahrheit sagen. Das gehört auch dazu. Wir werden das auch weiterhin das nennen, was es ist. Eine Schuld vor Gott zum Beispiel. Wir werden dich daran erinnern, aber wir werden das, was wir darüber denken, dir offen sagen. Aber wir werden nicht sozusagen hinter deinem Rücken darüber tuscheln und darüber uns austauschen. Wir werden dich damit konfrontieren, aber wir werden zu dir stehen. Und wir werden dir an jeder Stelle immer wieder verdeutlichen, du bist uns willkommen. Du sollst bei uns sein können, auch wenn du gescheitert bist. Jeder Mensch, geschaffen, um Gottes Herrlichkeit darzustellen. Du bist geschaffen, um Gottes Herrlichkeit darzustellen. Der Mensch in deiner Umgebung, an den du jetzt während der Predigt vielleicht gedacht hast. Er ist geschaffen, um Gottes Herrlichkeit darzustellen. Amen.